Hey Moritz.
Also erstmal weißt du ja auch, dass ich mich voll über die Einladung gefreut habe. Ich muss absagen. Ich weiß nicht, ob ich nochmal von anders kommen darf. Ich habe von Christoph Schlingensief gelernt, dass man ehrlich sein soll beim Absagen und nicht immer sagen, Magen, Darm und oder Blasenentzündung. Weil psychische Gründe abzusagen viel schwerwiegender sein können als irgendeine verkackte Blasenentzündung. Und es ist noch nicht mal mein psychischer Grund, sondern von einer Freundin. Und es ist auch einfach so wie Pflegearbeit, die ich möchte, dass das respektiert wird. Wenn es einer Freundin von mir sehr, sehr schlecht geht, weil ihr was Schlimmes angetan wurde und ich mich um die kümmern muss, muss ich leider einfach alles absagen. Und ich sag einfach so, wie es ist. Ich muss mich halt um die kümmern und kann nicht kommen. Tut mir leid.
Talk ohne Gast.
Talk ohne Gast.
Talk ohne Gast. Mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB.
Ey, endlich mal eine ehrliche Absage. Herzlich willkommen zu Talk ohne Gast. Mein Name ist Moritz Neumeier. Mir viel zu nah nebenan sitzt Till Reiners.
Hallo, hier bin ich.
Wir hatten heute die Idee, wir nehmen das zusammen auf mit einem Mikrofon, haben gemerkt, wir müssen einfach, also es gibt ja so einen Abstand bei Leuten, wenn die sich unterhalten, ab dem du denkst, okay, du bist mir zu nah. Und der ist jetzt hier, der ist nochmal halbiert, unser Abstand.
Also kennt ihr das, wenn man so einen Move machen will zum Küssen? So, ja. Das ist der, wo du weißt, jetzt geht's nicht mehr zurück. Jetzt musst du durchziehen eigentlich. Und wir hängen aber beide vor dem Mikro und ziehen es nicht durch.
Das ist
richtig komisch. Es kribbelt unten rum, Moritz. Es ist immer kurz vorm Küssen, aber es geht nicht. Es ist einfach nur, wir reden einfach nur, Moritz. Es ist rein platonisch.
Ich kann deine Poren sehen. Ja. Charlotte Roach ist heute nicht da. Und ich muss sagen, ja, es war endlich mal eine ehrliche Absage. Da ist kein scheiß Hamster gestorben, sondern einfach zu sagen, ja, ich habe einfach Besseres zu tun. Und dann muss ich ehrlich gesagt sagen, ja, hätte ich auch, aber ohne mich läuft die Sendung hier nicht so gut, weil zwei von uns müssen schon da sein, von uns dreien.
Von uns dreien, ja. Nee, Moritz, ich finde es schön, dass du da bist. Toll, dass du es einrichten konntest. Danke nochmal. Danke nochmal an der Stelle. Charlotte ist so jemand, ich sag immer Charlotte, ich fühle mich schon ihr ganz nahe.
Aber kennst du sie?
Überhaupt nicht.
Okay.
Aber ich finde, die ist so, das ist gut, dass es die gibt, finde ich irgendwie.
Ja, also, ich glaube, Leute vergessen, wie prägend sie war für so ein Metier von nicht nur irgendwie, ach krass, das gab's ja auch, sondern es gab immer schon Fernsehen und es gab irgendwann so Sendungen und sie hat immer eine Sendung gemacht, wo man dachte, okay, krass, das ist ja mal was anderes. Also sie hat angefangen, wenn die Leute wissen das, ne? Aber sie hat angefangen bei Viva, das weiß man noch. So, Fast Forward war die Sendung bei Viva 2, die hat sie moderiert. Da hat sie den Grimme-Preis für bekommen, weil alle gesagt haben, okay, Leute machen so Interviews, aber Alter, sie macht das nicht nur komplett anders und extrem eigen, sondern auch noch gut.
Ja.
So, da hat sie einfach Leute interviewt. Das hat sie da gemacht. Also sie später auch noch bei ProSieben gemacht, einfach mit, ja, Roach trifft und dann hat sie einfach Leute getroffen. Dann, Roach und Böhmermann. Alle haben immer noch jetzt im Ohr, oh ja, Schulz und Böhmermann hatten noch so eine geile Talksendung bei ZDF Neo, voll stilvoll. Ja, aber erst war es Roach und Böhmermann und dann haben Schulz und Böhmermann das weitergemacht und die ganze Arbeit dafür, diese Entwicklung und den ganzen Krams haben Roach und Böhmermann gemacht.
Ja, und man muss auch sagen, so, also ich fand auch so, Charlotte Roach war dann schon auch bei Roach und Böhmermann so die Fragen gestellt hat, die irgendwie nochmal ein bisschen spannender waren, fand ich.
Ja, sie war die Erwachsene und dann war da noch Böhmermann, bei dem man mal dachte, ah ja, okay, krass, der ist dann noch ein bisschen pubertär drüber. So.
Ja.
Und das war immer so, dass ich mir dachte, es ist albern, aber ja gut, aber gleich rettet Charlotte das hier wieder.
Ja, beziehungsweise, ja, so krass würde ich auch nicht sagen. Also ich hatte das Gefühl, irgendwie bei Charlotte, so, die fragt halt die Fragen, die sich dann halt alle auch fragen, aber man traut sich das nicht so richtig. So, aber die einen dann wirklich interessieren, die vielleicht sogar ein bisschen doof klingen, aber die halt so wichtig sind, also keine Ahnung, weiß ich nicht, den Türsteher zu fragen, ja, weiß ich nicht, welche Leute lässt du rein, vielleicht nicht, aber würdest du in deinem eigenen Club feiern, wann hast du gedacht, hast du es deinen Eltern erzählt, irgendwie sowas, weißt du, also sie stellt diese spannenden
Fragen. Aber die wird auch irgendwie fragen, okay, aber ganz im Ernst, jetzt, alle wollen das wissen, wen lässt du rein und wen nicht, nach was entscheidest du da?
Ja, genau.
Also wenn da jetzt jemand kommt, der sieht arabisch aus, hast du diesen Impuls von, denkst du da nochmal drüber nach? Ja, also genau, alles, wo so. Du denkst, das fragt man doch nicht. Ja, doch, das ist mein Job, ich frag das. So, ja. Dann, was viele, glaube ich, die nicht wissen, aber was eine der genialsten Sachen war, und zwar war sie auf Tour, auf Lesetour, zusammen mit Christoph Maria Herbst und ab und zu auch mit Heinz Strunk. Und zwar hat sie aus ihrer Dissertation vorgelesen, Penisverletzungen bei Masturbation mit Staubsaugern.
Ja, aber das ist nicht ihre, das ist eine.
Ja, ja, das ist, aber das ja. war ihre Lesung. Sie hat ja, aber genau. daraus vorgelesen und gesagt, ja. nee, da fahren wir jetzt durch ganz Deutschland mit. Und das finde ich eine geniale Idee. Ja, dann natürlich das Buch Feuchtgebiete, das Leute gelesen haben, ne, ging viel um so weibliche, um Fäkalien und den und
was. Hast du es gelesen?
Ja, habe ich gelesen.
Und?
Ich fand's, ich habe es gelesen, als alle das schon irgendwie gefeiert haben und die andere Hälfte das total scheiße pubertär fand. Ich fand's geil, ich fand's wirklich ja. gut.
Ich habe nur den Film, den Anfang vom Film gesehen und dann musste ich weg. Wie das, kennst du das? Manchmal, nein, es liegt wirklich manchmal am Film, nicht, gar nicht am Film, sondern irgendwie so, du musst, ach scheiße, die Waschmaschine und dann kommen irgendwie noch 3000 Sachen dazu.
Digi, du bist durchgängig zu laut, du bist immer im roten Bereich, Till. Du
musst ja, bisschen, aber...
Lass mal das Mikrofon hier einfach stehen und dann redest du einfach mal ganz normal dahin.
Nee, man muss schon ein bisschen, also das schlägt hier schon... Aber
da ist ja
schon,
so ein Pegel, da ist ja oben, das muss ja grün sein.
Nee.
Das haben wir uns bei Enjoy
ja andauernd erklärt. Nein, aber es muss schon so ein bisschen, also das ist hier zum Beispiel zu wenig, also es ist eher besser, wenn ein bisschen zu laut ist, als wenn es zu laut leise ist, tatsächlich. Wirklich. Runterpegeln kannst du immer, Moritz.
Nee.
Ich weiß auch nicht, wie es nee, ist. Hochpegeln. Ist mir egal.
Ja,
so,
das ist das
du
Problem.
Kennst diese Situation.
Auf jeden Fall. Den treffen wir uns 3 oder 4 Mal im Jahr mit Enjoy, da wird er uns nochmal erklären. Und das ist nett von denen, dass sie uns das beiden
das
erklären,
weil niemand.
Sie wissen, du bist das eigentliche Problem.
Das interessiert jetzt niemand. Das ist alles Meta, Moritz. Ja, wir wollen hier
okay. Ja? Nach Feuchtgebiete, was ganz nebenbei das erste Mal war, dass ein deutsches Buch bei der internationalen Bestsellerliste von Amazon Platz 1 belegt hat. Was man jetzt im Moment kennt, ist der Spotify-Podcast Paardialogie.
Ja, Paardialogie.
Den sie mit ihrem Mann macht.
Und das habe ich.
Martin.
Da haben ganz viele mir gesagt, dass sie es voll geil finden.
Es ist mega. Also, es ist halt einfach krass. Also, es ist halt krass öffentlich, ne? Die reden halt einfach über ihre Beziehung. Jede scheiß Woche.
Ja.
Und zwar über das, was wirklich in ihrer Beziehung passiert. Und das ist halt wirklich wie eine Paartherapie, aber halt in. Halt im Radio oder halt bei Spotify. Du kannst dir einfach dabei zuhören. Und du hörst das und denkst irgendwie. Ah, krass, ja, stimmt. Das ist ja so ähnlich wie bei uns. Ah, mal hören, wie die damit umgehen.
Ja.
Und ich glaube, es ist auch ein Prozent, das ist einfach Voyeurismus. Finden Leute auch irgendwie geil. Gut, warum auch nicht? Ist auch nicht verwerflich.
Ja.
Aber es hilft einfach, glaube ich, Leuten zu wissen, okay, es gibt noch andere mit dem Problem. Okay, vielleicht ist deren Lösungsansatz nicht mein Lösungsansatz, aber es bringt Leute dazu, darüber nachzudenken, ja, wie ist das denn eigentlich in meiner Beziehung? Und wie könnte ich das eigentlich lösen?
Ja, es ist irgendwie alles sinnvoll, was nicht so hochglanzgeil ist. Und eigentlich ist sie, davon ist sie immer die Gegenbewegung, oder? So kann man das vielleicht sagen. Also sie ist immer die Gegenbewegung zu Werbeästhetik. Also die Gegenbewegung zu Werbeästhetik ist auch so Feuchtgebiete, weil sie so sagt so, nee, das ist so, untenrum passieren Dinge, ja. die wir nicht wissen wollen. Aber ich zeig sie euch.
Ja, weil man sollte schon wissen, was da passiert. Du kannst danach wieder weggucken, aber guck es dir einmal an, damit genau. du weißt, was da passiert.
Irgendwie. Und ich habe den Anfang des Films gesehen und ich fand es echt geil und ich fand die Schauspielerin super und die ist danach irgendwie nie wieder aufgetaucht. Kann das sein?
Ich bin mir auch nicht. Ich habe sie auch. Ich wüsste jetzt auch nicht mehr, wer das war.
Nee, ne?
Gesagt. Aber die war wirklich gut.
Ja, ne?
Ja. Oder, ja, irgendwie. Es gibt so Schauspieler und Schauspielerinnen, die sieht man und die sind der Shit. Und dann merkt man, ja, aber das war's. Danach, mir fällt kein zweites ein von dem, was sie gemacht hat. Na, ist egal. Ich glaube, was die meisten jetzt gerade im letzten Jahr gesehen haben, 2019, war, ich meine, es gibt diese Joko und Klaas-Sendung Duell um die Welt, ne?
Ja.
Gab's ja vor ein paar Jahren auch schon.
Ja.
Und da ist die neue Version, okay, die beiden haben keinen Bock mehr, aber das Prinzip wirft immer noch Geld ab. Komm, wir fragen mal berühmte Leute, dann müssen die das für uns machen.
Mhm.
So, dann können wir zu Hause bleiben und die machen für uns diese Dinger. So, ja. Und es gab eine Folge. Mit Charlotte Roach. So. Und Charlotte Roach hatte wohl vorher auch irgendwie gesagt, nee, pass auf, ich will irgendwas Krasses, gib mir irgendwas Krasses. Die ist anscheinend voll Fan davon, Grenzen für sich selber auszutesten.
Mhm.
Und es gab früher schon eine Folge von, sollte man sich alles auf YouTube angucken, beide. Erst die von Joko, der nämlich in Russland war. Und in Russland haben Menschen das Hobby, ey, wir nehmen so Titanhaken und die machen wir uns in den Rücken, 4 Stück.
Ja.
So richtig dicke Haken.
Ja.
Und da hängen wir ein Seil dran. Und dann machen wir Bungee-Jumping. Aber nicht das Seil hält uns am Körper, sondern das hält nur dieser Haken. Und dann reißt das halt hinten am Rücken.
Ja.
Und dann hast du so ein krasses Hoch. So. Und dann war Joko da und hat das gesehen und meinte, das mach ich nicht. Auf gar keinen Fall mach ich das. Und dann meinten die, okay, pass auf, dann kannst du dich ja einfach an den Typen ranhängen, der das hinten mit dem Rückending macht.
Ja.
Und dann meinte er, ja, okay. Und dann meinte er kurz vorher, nee, doch nicht. Nee, das mach ich nicht. Das ist irre.
So. Ja, das ist super irre, weil er doch dann noch, weil es dann noch mehr reißt. Also er ist dann noch mehr Gewicht für diesen Typen, ja, der diese Haken im Rücken hat.
Also diese ganze Idee ist einfach nur mega krass. So. Und dann hatte sie anscheinend Joko gesagt, nee, ich will irgendwas Krasses. Und dann meinte er, okay, dann mach das. Mach dir so Titanhaken in den Rücken und dann spring von der Brücke. Und dann macht sie das. Oh. Dann ist sie da und denkt, ach, das ist ja mega krass. Ja, dann macht sie das. Und dann unbetäubt lässt sie sich diese Ringe da reinstechen und dann springt sie da runter. Und dann geht sie direkt danach ein Interview. Und ich fand, die Aussage war genial. Weil ihre Aussage war, ja, das haben alle gesagt, das ist so ein krasses Hoch, ist fast wie eine Droge und sowas. Ganz ehrlich, ist einfach nur Scheiße. Ist einfach nur, ich fühle mich nur Scheiße. Und der legendäre Satz meiner Meinung nach, ja, finde ich als Hobby jetzt nicht empfehlenswert.
Nee, das machst du doch auch nicht.
Nee, aber mit einer Trockenheit zu sagen, nee, habe ich gemacht, war mit das Schlimmste in meinem Leben, solltet ihr nicht tun. So. Finde ich nur geil.
Unfassbar, weil jetzt hat sie so Narben am Rücken oder was?
Ja, ich glaube, wenn du dir da so mehrere Zentimeter dicke Haken reinrammst, dann bleibt da was von über, auf jeden Fall, ja.
Oh Gott, das ist furchtbar. Warum machen Leute das? Ja, sie
hat auch irgendwie Ansatz Bock. War, ich will zeigen, dass Frauen halt Eier haben. So. Und das ist halt klar, ist mit dem irgendwie, oh, ist so voll platt. Nee, aber es ist halt auch eine Sache von, ja, guck mal, die Joko, der krasse Joko traut sich nicht. Ja. Ich mach das. Ich hab keinen Pimmel und ich mach das trotzdem, Leute.
Sie ist ja auch in so einem, kennst du diese Sachen für Weihnachtsbäume, um die einzupacken, gibt's doch diese Netze. Aus wie so eine Reuse, die verjüngen sich dann immer mehr. Ja. Da ist sie reingesprungen. So ein schönes Instagram-Video. Sie hat irgendwie Bock auf sowas. Sie hat Bock auf Action und sie scheißt ein bisschen drauf, sich zu verletzen.
Und sie scheißt auf, das ist, finde ich, am sympathischsten an Charlotte Roach. Die scheißt im Allgemeinen einfach auf alles. Dann gibt es einfach 100%ig Berater, die sagen, ja, mach das mal nicht. Und dann denkt sie sich, ja, genau. Und dann macht sie das.
Ja.
Ich finde es einfach nur gut. Es ist einfach, ich glaube, das ist eine Person, die sich überlegt hat, nee, ich mach einfach das, worauf ich Bock habe. Und dann kommt vieles an und manches vielleicht auch nicht.
Ja.
Ja, und dann scheiß halt drauf.
Ja. Ja, sie kann sich das auch mittlerweile leisten. Ich glaube, diese Bücher waren so krasse Bestseller. Also das erste, das zweite und ich weiß gar nicht, ob sie noch ein drittes geschrieben hat. Aber ich glaube, sie hat dann so viel Asche mitgemacht, dass sie jetzt einfach Sachen aussuchen kann, die sie wirklich machen will.
Ja, aber das hat sie ja von Anfang an
hat sie schon gemacht, immer, ne? Ja,
also es ist aber, also ich glaube, um Geld ging es nie, weil auch wenn du, weißt du nicht, wenn du die, ich glaube, die Sendungen, die sie gemacht hat, haben immer irgendwie Geld abgeworfen. Und auch diese Lesungen und sowas. Aber es hat eher dieses Ding von, ja, ich mache jetzt das, das habe ich da auf Bock. Ja, jetzt mache ich so einen Podcast, wo ich mich mit meinem Mann, der ja auch mega reich ist, weil er Brainpool mitgegründet hat und dann jemand keinen Bock mehr hatte. Also das geht halt nicht um Geld, sondern um, ja, lass mal das machen. Ja, okay, dann machen wir das. Und dann wird das erfolgreich. Oder auch nicht. Ja, dann scheiß halt drauf. Mhm.
Jetzt macht sie auf jeden Fall Stand-up, habe ich gesehen. Ja, das würde ich mir ja gerne mal angucken. Das finde ich ja sehr spannend.
Ja, wenn es jemanden gibt, ich meine, es ist auch Stand-up, ist ja unser Metier, ne? Du bist Stand-up-Comedian, ich bin Stand-up-Comedian. Aber wenn dann jemand sagt, ja, kenne ich mich so gesehen gar nicht mit aus, ja, dann mache ich das jetzt, dann lerne ich das jetzt und fängt an. Und vor allem, glaube ich, ist die Hemmschwelle von, ich versuche jetzt ein komplett neues Metier, alle kennen mich und alle kommen dahin und alle gucken mir dabei zu, wie ich die ersten Male wahrscheinlich scheitere, weil ich kenne mich damit nicht aus. Ich übe das jetzt, aber alle gucken mir dabei zu.
Ja, aber sie startet auch nicht ganz bei Null, muss man sagen. Also sie hat schon Bühne, also mega, natürlich die Bühnenerfahrung und sie ist relativ schamfrei, was, glaube ich, auch bei Stand-up total hilft. Also es ist auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, ist eher ein Vorteil. Also ist eher, oder? Es ist eher ein Vorteil sozusagen so, ja, ich habe hier so mega krass persönliche Themen und ich bin gewohnt, über sehr viel Persönliches von mir zu reden auf der Bühne.
Ja, ja, klar. Also glaub, ich finde genug Themen und hat genug Material, aber wir beide wissen ja auch, dass es so extrem viele Feinjustierungen gibt, die du Jahre erst später lernst. Sowas wie, oh, halt mal eine Pause aus, das kann sie wahrscheinlich schon, aber sowas wie Timing, sowas wie, okay, man erzählt nicht einfach einen Witz, sondern irgendwann verstehst du halt, da gibt es ein komplettes Universum aus Witz, nicht Witztheorie, sondern okay, wenn ich das so sage, ist es nicht witzig. Wenn ich das aber exakt so sage, ist es witzig, weil es diese Dynamik dahinter gibt, was du Jahre später erst verstehst.
Ja.
Ja. Aber ja, ich finde es einfach extrem mutig, so mal zu sagen, ja, das kann ich schon, ja, dann mache ich das nicht. Was ist das denn? Das kann ich überhaupt nicht. Geil, dann lerne ich das jetzt.
Oder sie hält auch vielleicht nicht so gut Pausen aus, weil ich schon festgestellt habe, sie redet echt viel. Und das finde ich aber sympathisch. Die langweilt sich auch schnell. Das hat man total das Gefühl. Und das ist super. Also, wenn du schneller gelangweilt bist als der Zuschauer oder der Zuhörer, immer gut eigentlich.
Ja.
Weißt du? Du bist dann immer dem Zuhörer ein bisschen voraus.
Ja, wenn du dein eigener bester Zuhörer, deine eigene beste Zuhörerin bist, hilft das enorm.
Der kritischste.
Ja, klar, es ist bestimmt lustig. Das kennen wir ja auch von Shows, dass man irgendwie denkt, ja, die sind voll zufrieden als Publikum. Ja, aber wir nicht. Das reicht noch nicht. Und dann kann jemand sagen, hä, aber das ist doch voll eine gute Show. Ja, ist es, aber nee, für uns fehlt da was und das muss noch besser werden.
Ja.
So. Vielleicht merkt das Publikum gar nicht, was da besser geworden ist, aber wir schon und deswegen wollen wir das jetzt.
Charlotte Roach ist nicht gekommen, aber wir haben ja uns und wir haben die Klischeekiste und die machen wir jetzt auf.
Die Klischeekiste.
Oh, was haben wir denn da?
Reiche Menschen.
Oh ja, super. Oder es gibt so viele, also du kannst ein Einkommen von 1 Million Euro im Jahr haben, aber wie man sich dazu verhält, ist extrem unterschiedlich, oder? Also alle haben das gleiche Einkommen, aber es gibt ganz viele unterschiedliche Facetten von Reichtum, finde ich.
Ja, ich glaube, es ist sogar noch... geografisch unterschiedlich. Also das ist das, was die meisten irgendwie schon, glaube ich, so sehen, dass jemand, der in Deutschland reich ist, geht anders mit dem Zeigen des Reichtums um als zum Beispiel in Amerika, weil das einfach kulturell anders ist.
Ja, in Amerika darfst du angeben.
Musst du auch. Da wird auch von dir erwartet, da ist irgendwie, okay, ich habe voll viel Geld und das soll doch alle sehen und alle denken, ja klar, natürlich zeigt er uns das, er hat ja auch voll viel Geld.
Mhm.
Und in Deutschland, glaube ich, gibt es extrem viele reiche Leute, die das nie öffentlich zeigen würden.
Ja, absolut. Also das darf man nicht so. Ich habe dann auch noch gehört, in Brasilien ist es so, du giltst als extrem komisch und nicht respektabel, wenn du kein Personal hast, weil du dann geizig bist. Also du solltest als Reicher schon Arbeitsplätze bieten.
Klar.
So, was hier in Deutschland, glaube ich, auch gar nicht so gerne gesehen ist, wenn man sagt, ach so, da kommt mal eben mein Fahrer. Oder was würdest du denn sagen, wenn du jetzt reich wärst, Moritz, ne? Wie viel, was bräuchtest du an Personal?
Also reich richtig von, okay, ich hab wirklich, also Geld spielt gar keine Rolle mehr.
Geld spielt keine Rolle mehr, du kannst dir aussuchen, was für ein Personal du haben möchtest. Was brauchst du?
Also, was ich brauche ist, ich meine, es ist ja aufgeteilt zwischen Arbeit und Privat, ne? Bei der Arbeit, klar, du hast einen Agenten, du hast einen Fahrer, du hast jemanden fürs Merchandise, du hast einen Techniker, du hast jemanden, der einfach nur dabei ist, weil sonst bin ich ja alleine da. Dann hast du noch jemanden mit dabei, der einfach lustig ist, also deine Freunde fahren halt mit, die nicht erfolgreich sind und deswegen nimmst du die mit, weil sonst würden sie nicht mitfahren, sich komisch fühlen. Du hast einen Anwalt.
Vielleicht wäre es sogar geil, wenn man Charlotte Roach so bucht. Also du könntest sie dann kaufen und sie kommt dann einfach mit, weil sie sich nett mit dir unterhält, so auf Tour, damit du nicht alleine bist.
Ja, aber da kannst du halt nicht Charlotte Roach nehmen, weil die hat keinen Bock drauf. Ich würde das einmal machen und dann am zweiten Tag schon nicht mehr. Also du brauchst jemanden, der irgendwie Bock drauf hat und irgendwie denkt, nee, ja, ich komme gerne mit. Also ich glaube, das ist, du hast einfach sehr viel Personal.
Ich glaube, so Tommy Schmidt, weißt du, so ein Podcast-Typen einfach, die dann so ein bisschen labern einfach.
Genau, Tommy, könntest du 3 Wochen mit auf Tour kommen, einfach nonstop Podcast aufnehmen, neben mir, weil es mega lustig, was du da erzählst.
Ja, aber der würde es machen.
Ja, hat Felix auch noch Zeit? Ja, wäre cool, wenn Felix auch noch mal mitkommen könnte, weil ab und zu, also nur du ist irgendwann auch ein bisschen langweilig.
So als Live-Podcast auf der Rückbank,
das
weil du so drauf, viel Mann. Geld hast. Das finde ich ziemlich geil.
Ich glaube, privat... als erste, und ich meine, das ist ja, davon müssen wir nicht reich sein. Also das erste, was wir uns geleistet haben, ist jemand, der einmal die Woche kommt und das Haus einfach sauber macht.
So, und der kommt dann ja dann einfach jeden Tag?
Nee, aber schon 2-3 Mal die Woche.
Mhm.
Und zwar, also mein Traum wäre, wenn ich so reich wäre, dann würde ich tatsächlich einfach, dann würde ich, hätte, wäre diese Person, wäre auch sehr gut bezahlt und könnte ihr kompletten Lebensunterhalt damit verdienen, dass sie halt 3-mal die Woche kommt und unser Haus einmal sauber macht.
Mhm.
So.
Mhm.
Weil das wäre das Erste, wenn ich reich würde. Ich würde mir jedes Personal anschaffen, was ich mir anschaffen kann, aber die halt immer so bezahlen, dass die auf jeden Fall sonst nichts mehr machen müssen, weil sonst würde ich mich nicht so cool fühlen.
Ja, ich glaube auch, wenn ich reich wäre, ich bräuchte einen Haushälter, das wäre mir sehr wichtig, dass jemand für mich einkaufen geht auch. Und aber auch jemanden, der so Kleinkram macht, so Behördengänge. Der mir dann zum Beispiel so einen Platz frei hält beim Amt.
Nee, dafür hast du einen
Anwalt. Dafür hast du ja eine
dafür
Frau.
Hast du den dafür hast du ja den Familienanwalt. Oder in meinem Fall, ich hätte glaube ich eine Familienanwältin, die einfach, also die mein Geld verwaltet, weil dann möchte ich mit nichts mehr zu tun haben, die alles mit Steuern und Behörden und sag mal, hast du eigentlich Strom angemeldet? Gibt es eigentlich einen besseren Tarif? Wie ist das eigentlich alles mit den Versicherungen? Das macht alles sie. Sie ist die Familienanwältin und sie kümmert sich um alles in der Gegend.
Ja, okay. Das ist gut. Dann bräuchte ich noch einen Imker.
Den haben wir schon.
Ihr habt wirklich einen Imker?
Ja, unser Nachbar ist Imker.
Ja, okay, das ist ja mega geil. Ja, weil das ist nur, oder? Das ja, ist einfach
nur
geil. Der bringt euch dann immer den frischen Honig vorbei.
Ja, mein Sohn holt ihn ab. Der hängt, ja. Mein Sohn hängt unheimlich gerne bei dem Imker hinten ab, weil ja. Der findet das alles mega interessant. Und dann fährt er dahin mit dem Fahrrad und dann holt er den Honig und lässt sich 3 Stunden lang zeigen, wie das eigentlich jetzt nochmal funktioniert mit den ganzen Waben.
Ja, mega geil. Das ist mega gut. Ja, so ein Imker hätte ich gerne, weißt du, so ein bisschen was Extravagantes auch. Ja, so ein bisschen was aus dem Rahmen. Oh, da ist ja mein Schokoladier. Weißt du?
mein menschlicher Cognac-Schwenker.
Ja. So Leute, wo du, ach krass, ja. Oder so jemanden, der brennt mir Gläser. So, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Wie heißen denn so Leute?
Du würdest einfach so auch 1-2 Künstler und Künstlerinnen bezahlen, dass sie einfach in deinem Haus malen.
Wie geil ist es denn bitte, wenn du morgens aufwachst und neben dir schlägt gerade jemand ein Rad? Sowas möchte man doch. Ich möchte es ein bisschen so wie so ein Phantasialand gestalten, weißt du?
Du willst die Neverland Ranch.
Ja, ohne den ganzen creepy Shit. Aber ja, irgendwie so schon.
Ich glaube, also ja, eine Köchin oder ein Koch, auf jeden Fall.
Ja. Ja, ich habe einen bekannten Freund, der ist echt ein sehr guter Koch. Den würde ich dann einfach anstellen.
Ich glaube, es ist eigentlich die Frage, von, okay, ich habe so viel Geld und Leute, ich würde Leuten die Chance geben, dass sie halt voll wenig bei mir arbeiten, für ein Gehalt, was für die locker ausreicht, damit sie den Rest ihrer Zeit, ist im Grunde genommen, ich wäre mein privates, bedingungsloses Grundeinkommen mit einer kleinen Bedingung dabei.
Ja. Ja, genau.
Also es ist ein bedingtes Grundeinkommen von, Digi, wäre schon cool, wenn du hier irgendwie 3-mal die Woche sauber machst und ansonsten, ey, was immer dir Spaß macht, engagier dich meinetwegen, egal wo, hilf den Tieren, aber wäre cool, wenn du Dienstag ein bisschen Staub saugst.
Jetzt nochmal hin zu den ganz verschiedenen Typen von Reichtum.
Die erste Geschichte eines reichen Menschen sind ältere Herren, richtig gut gekleidet, denen nie über die Lippen kommen würde, dass sie reich sind. Also du fragst immer, bist du reich? Und dann ist es, also... Die Standardantwort ist dann sowas wie,
was heißt denn reich?
Ja, was heißt denn reich? Oder, ja, es reicht aus, sag ich
ja,
mal.
Ja, ich komme zurecht.
Ich komme zurecht.
Das sind Leute, das ist altes Geld. Das sind genau. Leute, oder? Die wohnen Menschen, in Hamburg.
Die wohnen in Hamburg, die sind mit ja. Geld aufgewachsen, aber die haben auch sofort eingeimpft bekommen. Digi, das ist ein scheiß Privileg.
Ja.
Du hast gewisse Verantwortungen dadurch.
Ja.
Du bist nicht besser als irgendjemand anderes.
Ja, genau.
Und deine Aufgabe ist es, diesen Reichtum zu halten, weil danach kommen noch mehr Generationen.
Ja, genau.
Setz dich hin, mach ein Studium, du übernimmst den Betrieb, ja. Reiß dich zusammen.
Meistens nicht so glückliche Menschen, weil sie diese Verantwortung wirklich jeden Tag spüren.
Ja, und das ist auch wirklich eine Verantwortung. Also ich glaube, wenn du eine Firma leitest auf einmal und hast irgendwie 350 Angestellte, dann ist das ein gewisser Druck, weil ja, wenn ich das verkacke, dann sind da 350 Menschen, die ja keinen Job mehr haben. Das sind 300 Familien, die kein Geld mehr haben.
Papa hat die Firma aufgebaut und jetzt muss ich... Und jetzt muss ich irgendwie diese Staubsaugerfirma am Laufen halten. Interessiert mich gar nicht so sehr, aber ich habe mich einfach an den Reichtum jetzt auch gewöhnt. So, und du musst dich dann, du bist dann gezwungen, das sind auch Leute, ja, genau, also die halten eigentlich immer so den Ball flach und du merkst es denen eigentlich auch nicht an, tatsächlich. Also ich habe so eine bekannte Freundin, da habe ich erst nach 3-4 Jahren gemerkt, weil die mal so Sätze fallen hat lassen, ach krass, die ist reich. So, weißt du, also wenn du dann irgendwann sagst so, ja, also du erzählst immer von dieser einen Frau aus deiner Kindheit, wer war das denn? Und sie so, ja, das war unsere Nanny. Das war die Nanny.
Ja, okay.
Und dann weißt du so, ah, okay, so ist das.
Ja, ich wurde mal gebucht auf eine private Veranstaltung am Starnberger See. Näher ins Detail soll ich da
wirklich
anscheinend nicht gehen.
Ja, wirklich?
Von, okay. Wirklich von sehr, sehr, also von reichen Leuten. Und da waren Gäste dabei und die waren, ich darf auch deren Namen nicht sagen, die waren mega reich. Also das ist übertrieben doll reich. Und 2 Drittel der Menschen, hast du das nicht angemerkt? Ich habe mit dieser ganzen Familie den ganzen Tag die Zeit verbracht. Weil es hieß ja, du trittst heute Abend auf. Ja, komm doch morgens um 10 schon. Und dann haben wir Mittag gegessen und dann haben wir da Kaffee getrunken und uns irgendwie unterhalten. Und du hast irgendwie gedacht, okay, ich weiß, dass ihr mega reich seid, aber du hast es niemandem von denen angemerkt. Es war einfach eine Familie, die hat klar, die sahen ein bisschen besser gekleidet aus, weil schickes Hotel, aber die haben sich normal unterhalten über den ganzen normalen Alltagsscheiß und haben dann irgendwie, dann hieß es irgendwie, ja, wir müssen da jetzt hin, ja, haben wir ein Taxi? Nee, wir haben jetzt schon so ein Auto. Aber es war jetzt nicht irgendwie, oh, wir fahren da mit Limousine hin, sondern ist ja praktischer, wir sind zu 8, ja, dann mieten wir halt so einen VW-Bus, weil da passen wir ja alle rein. Warum sollen wir jetzt mit 2 Autos fahren?
Ja.
Ja, okay, dass ihr daran noch denkt und ich weiß, ihr habt Millionen auf dem Konto, Aber es ist halt so, hä, es macht ja keinen Sinn. Es gibt doch ein Auto, das uns alle mitnimmt. Warum sollen wir denn ein zweites besorgen?
Ich finde, es gibt auch so eine Grenze von Reichtum, die ist erreicht, wenn Leute nur noch Pullover anziehen. Und zwar immer. Mhm. Also wenn du schon so reich bist, dass du keinen Anzug mehr tragen musst. Wenn du schon so Bill Gates-mäßig bist, der dann einfach nur noch einen Pulli trägt.
Ja, genau.
Dann weißt du so, oh, da habe ich es so, ne? Weil die sind einfach nur so, hä? Also ich muss niemandem mehr was beweisen. Ich bin einer der reichsten Menschen der Welt.
Und dann gibt es das Gegenteil davon. Das sind so Leute, die sind von heute auf morgen an sehr viel Reichtum gekommen und kommen da überhaupt nicht mit klar.
Ja.
Das ist diese typische Geschichte von den Lottogewinnern und Gewinnerinnen, die halt irgendwie, ja, ich habe 14 Millionen gewonnen. Und dann gibt es ein Interview 4 Jahre später. Ja, und ich stopfe meine eigenen Zigaretten hier in der Zwei-Zimmer-Bude, weil, nee, das ist alles weg. Das ist wirklich alles weg.
Genau, die sind immer überrascht von Steuern. Jedes Jahr aufs Neue.
Wie, aber ich habe das ganze Geld schon ausgegeben. Wie denn jetzt Steuern? Kann ich in Ferrari bezahlen? Was mache ich denn jetzt?
Genau. Und die leben dann auch zu doll.
Ja.
Also zu, also sie wissen gar nicht, wohin damit. Sie sind es ja nicht gewohnt. Und dann leben die so, wie sie sich vorstellen, dass andere leben. Also irgendwie was mit Hubschrauber wird da gemacht, viel mit Gold gearbeitet.
Ja.
Unfassbar schlecht gekleidet dann.
Ja.
Also so neureich halt. Viel mit Weiß auch. Also der, also das wird auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein weißes Auto.
Ja,
auch.
Ja, auf jeden Fall.
So mit einer ganz komischen Inneneinrichtung.
Wie heißt dieses bunt. Ehepaar über dies auf RTL 2?
Genau, diese, die so geistensreich.
Geistens, ja. Wo du einfach denkst, okay, wie kann man so viel Geld haben und so unbeschreiblich stillos sein? Und genau. das ist meiner Meinung nach, da fängt Frechheit an. So, wenn du reich bist, aber niveaulos, dann hast du das Game nicht verstanden.
Ja, aber was willst du machen? So, du bist es halt nicht gewohnt und dann machst du es halt so. Also ist so, ich kann es verstehen. Also ich weiß ja auch nicht. Ich weiß auch nicht, was ich machen würde. Also ich weiß auch nicht, wahrscheinlich würdest du mich auch mal irgendwann beiseite nehmen und sagen, so, warum hast du eine Rutsche in deine Wohnung gebaut? Also warum, Till, ich find's ein bisschen daneben.
Nee, bei der Rutsche würde ich sagen, ich hab's sogar vollziehen. Also es gibt, ich glaube, es gibt so eine Übergangsfrist, wo alle Leute drumherum denken, ja, okay, der ist auf einmal mega reich. Und natürlich macht er jetzt mit dem Geld das und das. Ja, natürlich macht er erstmal das und das. Natürlich kauft er jetzt nur noch T-Shirts für 6.000 Euro, weil das ist, er hat das Geld. Aber dann gibt es so eine Kulanzzeit und dann irgendwann unter Punkt, wo man denkt, ja, okay, nee, du hast dich jetzt mal richtig ausgetobt und so, oh, war geil, in Monaco 3 Wochen. Aber und jetzt sei mal normal. Also jetzt überleg mal, was machst du denn jetzt damit?
Ja.
Und was stellst du mit deinem Leben an, nur weil du sehr viel Geld hast? Also,
oder so, dann gibt es noch so Leute, die sind, da fragst du dich eigentlich immer, was die arbeiten. Und dann merkst du irgendwann, die haben einfach ganz krass gearbeitet bis 40.
Ja,
das und das ausgerechnet. Ja. Und die leben jetzt einfach als Privatier.
Ja.
So vor sich hin.
Ja, von Anfang an haben sie das Geld richtig investiert und sich Grundstücke und sowas. Und haben gemerkt, nee, ich mach das, weil mit 45 bin ich raus. Und dann sind die raus. Und ich hab einmal jemanden kennengelernt, der hat dann ganz normal gelebt. Der hat gelebt wie meine Eltern. Mhm. Aber hat dann einfach, also der hat auch dieses ganze Geld beiseite gepackt und hat irgendwann gesagt, ah, und jetzt lese ich nur noch Bücher für die nächsten 30 Jahre, bis ich sterbe oder 40. Ja. Aber hat einfach ein komplett normales Leben geführt, musste halt nur nicht mehr arbeiten.
Und dann gibt es aber auch so richtig Geizige. Da weiß ich immer nicht, woher das kommt.
Ja.
Also das hat mir neulich jemand erzählt, der hat gearbeitet irgendwie so für reiche Leute. Und unterhielt sich dann mit der Frau, die da alleine war, in einer viel zu großen Wohnung in Berlin an der Friedrichstraße. Irgendwie so 8 Räume, wo man sich auch denkt, so warum brauchst du 8 Räume? Ihr seid zu dritt, ja? Also ihr habt noch ein Kind. Und sie sagte dann irgendwas über ihre Putzfrau. Und nee, die wird dann schon 8 Euro die Stunde bekommen.
Ja, und man denkt so, okay,
und das ist so, nicht, das ne? ist nicht und dann ist so okay. Und dann hat er so gesagt, so, ja, aber das ist ja echt ganz schön wenig, also wovor sollen sie denn leben? Und hat er das so vorgerechnet und hat gesagt, na gut, aber vorher hat sie noch weniger bekommen. Also die ist ja schwarz angestellt.
Das ist einfach niveaulos.
Das ist wirklich niveaulos. Das ist einfach
falsch.
Ja.
Und ich kann diesen Satz mit viel Reichtum kommt viel Verantwortung, kann ich absolut nachvollziehen.
Ja, natürlich, also sowas geht gar nicht. Also vor allen Dingen, das ist ja auch dann so, das sind auch so Leute, die sterben dann plötzlich. Niemand weiß warum, weil du hast einmal zu oft deinen Koch angemotzt, weißt du? Und dann denkst du dir so, nee, das ist jetzt...
Einmal
das,
zu oft zum 4. Mal das Omelett zurückgegeben.
Ja, und das nächste wird ein Strich nie ein Omelett. Da weiß ich aber, welche Zutat ich da reinmache. Fällt uns noch wer ein, Moritz? So Rockstars natürlich.
Ja, genau. Ich glaube, das ist halt auch dieses Leute, ja, die das halt, die krass reich werden durch ihre Musik oder durch ihre Kunst und dann aber das so krass zeigen und ausleben müssen, weil sie das Gefühl haben und weil es auch stimmt, ja, das ist halt Teil meines Images als Künstler jetzt, die aber privat gar nicht so über die, also die haben halt wenig Ansprüche, aber müssen halt für Instagram und für so Videos und fürs Außenimage halt voll posen und das neue Auto und die krasse Uhr. Das bedeutet überhaupt nichts. Es ist nur mit, ja, ich bin halt erfolgreich, weil ich erfolgreich bin und jetzt kommen halt noch mehr, weil ich halt reich bin. Und deswegen zeige ich halt, dass ich reich bin. Aber ehrlich gesagt, ja, finde ich auch ein bisschen albern.
Ja, vielleicht, genau, meinst du, der Wendler ist so eigentlich? Dass der Wendler sich denkt so...
Nee.
Ich würde es so geil, wenn der Wendler sich denkt so... Oh, so machst du die Tür zu, denkst du, oh, jetzt erstmal in die Bibliothek ein schönes Buch lesen.
Das ist wirklich albern, ey. Ich glaube, diese ganzen Klamotten. Oh, ich, also ich mag diese Seide, klar, ist alles ganz toll, aber ich finde es unangenehm. Yeah. Ich trage ja gerne immer noch so, ja, so C&A, ja, solche Sachen.
So ein ganz bodenständiger Typ, sehr klug eigentlich, ja, und er spielt einfach nur den Wendler.
Gibt's Leute, ne? Ich meine, das wird immer noch über Verona Poth oder Veronika Feldbusch, wie sie zwischendurch hieß.
Verona.
Das wird immer noch gesagt, ja, ja, klar, die hat einfach gemerkt, ach so, ihr wollt, dass ich dumm bin und dann gebt ihr mir voll viel Geld. Ja, dann mache ich das. Und sobald ich zu Hause war, hat sie halt gesagt, boah, das wäre ja furchtbar heute. Dann hat sie angefangen, ein bisschen an ihrer 9. Dissertation zu arbeiten, die sie ja nicht abgibt, weil warum? Aber die soll anscheinend übermäßig intelligent sein und hat aber gemerkt, ach nee, ich verdiene mehr, wenn ich dumm tue. Ja, gut.
Ja, ich halte das ja immer noch für eine Ich halte es immer noch für eine urbane Legende. Ich glaube nicht dran, aber man will auch irgendwann dran glauben.
Ja, ich glaube, es gibt ein oder zwei Leute, bei denen ich mir das schon vorstellen kann. Also ich denke, ja, die sind nicht dumm. Die tun halt so, weil das ist halt ihr Image. Hm. Und dann denkst, ja, und dann gibt es andere Leute, wie denkst du halt Boris Becker und denkst, ja, aber der ist ja nicht so, der ist ein Image. Und dann merkst du irgendwann, oh nee, ach krass. Der ist jetzt wirklich pleite. Das ist wirklich verkackt. Ach krass, okay.
Ja, der hat ein, zwei Mal die falschen Sachen angeschoben. Sagen wir mal so. Nee, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das justiziabel ist. Boris Becker ist auf einem guten Weg. Also falls Boris Becker bei euch Schulden hat, der zahlt es alles zurück.
Macht euch keine Sorgen.
Macht euch gar keine Gedanken.
Einfach ruft nochmal in 2-3 Wochen nochmal durch. Und dann vielleicht signiert ihr euch einen Tennisschläger. Das sind schon mal die ersten 30-40 Euro im Plus.
So, also macht euch da keine Sorgen. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, weil wir sonst verklagt werden. Boris Becker geht's finanziell, das war ein kleines Tal, aber nimmt jetzt wieder richtig Anlauf.
Ich glaube, dass wenn du jetzt irgendwie Angst hast, verklagt zu werden, kann das relativ gut sein, dass all seine Schuldner dich verklagen, weil sie sagen, nee, alle sollen wissen, dass der uns verarscht hat. Also was wir sagen können ist, ja, wissen wir auch nicht.
Genau, das ist ganz gefährliches Halbwissen. Ja. Ich glaube, das ist okay. Das ist okay. Ganz liebe Grüße gehen raus.
Der Boris ist ein super Typ.
Ja, oder? Das kann man sagen.
Ich frage den mal an für die nächste Talk ohne Gastfolge.
Das ist ein ganz lieber Kerl. So viel kann man sagen. Und Tennis kann er wirklich spielen. Auch als Trainer sehr erfolgreich, muss man wirklich sagen.
Konnte er. Ich weiß nicht, ob er immer noch Tennis spielt.
Nee, gar nicht mehr. Der hat eine ganz furchtbare Hüftesache und so. Aber er hat doch dann diesen einen dann auch ganz viele Matches gewinnen lassen. Und dann hat er irgendwie so einen Tennispreis gewonnen, den goldenen Tennisball oder so. Ich kenne mich da nicht so aus mit Tennis. Das war die Klischeekiste.
Ja, machen wir zu. Ja. Ja, aber ganz im Ernst, also ist das schon, was ist denn so eine Summe, ab der du sagen würdest, nee, das fühlt sich schon anständig an. Also ich hätte gerne, wenn ich jetzt träumen darf, im Jahr, nee, im Monat so und so viel Geld.
Im Monat?
Ja. Also und zwar nicht so viel Geld mit Abzügen, sondern das, was am Ende
bei netto,
dir,
ne?
Das, was bei dir auf deinem Konto liegen bleibt. Du hast deine Steuern gezahlt.
Ich würde ja ganz klein anfangen.
Man sieht ja im Radio nicht das verschmitzte Lächeln, das seine Lüge zeigt.
Nein, ich würde mit ganz soliden 10.000 Euro anfangen. Ganz bescheiden. Oder? Nee, das finde ich schon so, das ist ab 10.000 Euro net, also wir reden von netto, ja? Das ist schon, das ist eine Summe, da musst du ja überhaupt keine Gedanken mehr machen.
Ja, aber ich bin ganz ehrlich, da würde ich schon aufhören.
Wie meinst du das?
Ich würde gerade sagen, ich würde mal bei 10.000 anfangen, sondern also mein Endziel wäre es, 10.000 Euro im Monat zu verdienen.
Ja.
Einfach nur, weil ich denke, okay, alles, was da drüber kommt, das ist ja mega anstrengend. Ist das nicht so, dass du irgendwie merkst, okay, je mehr Geld du hast, deswegen gebe ich ja alles Geld, was ich habe. Wir geben das immer aus. Wir haben immer alles. Weil sobald das mehr auf dem Konto ist, denke ich auch öfter mal daran. Und desto mehr denke ich auch bei jeder Sache, oh, das ist ein bisschen weniger geworden jetzt. Und vergesse die Relation von, es ist weniger geworden, der Haufen ist immer noch sehr groß. Aber die Relation, also die Wichtigkeit von Geld nimmt in meinem Kopf viel mehr an Bedeutung an, wenn das Geld mehr wird.
Ja, es gab doch mal diese Diskussion auch um Tom Buro zum Beispiel, den Intendanten vom WDR, weil der irgendwie so 300.000, 400.000, glaube ich, verdient 200, im Jahr.
200.000,
300.000. Ja, irgendwie sowas. Ja. Und er verdient mehr als die Bundeskanzlerin und er verdient auch mehr als der Bundespräsident.
Ja.
Und da gab es mal so eine Forderung, also die, also ich finde den Kontext nicht gut und es ist alles populistisch, aber so grundsätzlich die Forderung zu sagen, niemand sollte mehr verdienen als der Bundespräsident.
Ja.
Finde ich eigentlich ziemlich spannend.
Ja, oder? Ich auch, ja.
Also, weil der Bundespräsident kriegt, glaube ich, so, also schlaf mich tot, ich weiß es nicht ganz genau, aber so 200.000 oder so. Mhm. Oder 250.000. Mhm. Und das finde ich, das reicht dann.
Das reicht absolut, um alles machen zu können, was man im Leben machen muss.
Genau. Also, und den Ansatz,
alles darüber ist frech.
Ja, genau. Und ich finde den Ansatz zu sagen, das höchste Amt, im, also niemand kriegt mehr als der, der demokratisch gewählt wurde, also zumindest indirekt, das finde ich irgendwie eigentlich ganz gut. Finde ich, oder? Als, das, als der höchste Mann im Staat, niemand verdient mehr als der höchste Mann im Staat. Das wird ja auch dem total vorbeugen, dass Leute irgendwie manipulieren und Einfluss nehmen auf die Politik, weil du dann weißt, nee, nee, also es gibt niemanden, der mehr verdient als der Bundespräsident. Mhm. Also ist der sehr frei. Also dann gibt's auch noch, dann gibt's kaum noch Leute, die mehr verdienen als Bundestagsabgeordnete. Also du hast dann gar nicht mehr so ein großes Machtinstrument dadurch, dass du so viel Geld hast.
Ja, aber das ist, also das, das ganze Thema ist ja wirklich, okay, wir deckeln das Einkommen. Das ist ja eher schon was für den politischen Salon nächstes Mal.
Ja. Moritz, ich habe doch letztes Mal darüber geredet, dass ich ein bisschen dass ich so ein furchtbarer Bahntyp bin. Bin ich zwar nicht immer. Ja, aber manchmal gibt es so Tage, wo ich dann, ich will dann nicht, dass jemand sich neben mich setzt, ja, und versucht es dann immer zu vermeiden, weil ich böse gucke.
Ja, ich kenne dich in der Bahn. Ja,
ich weiß, aber, also nicht immer so, aber es gibt schon diese Asi-Momente von mir, das, also, wobei, es gibt da auch eine Steigerung, ne, ich simuliere zumindest nicht, dass jemand neben mir sitzt, die gibt's ja auch, die hängen dann so eine Jacke dahin, machen das Ding runter, also dieses Tischchen, stellen auf das Tischchen noch was anderes drauf, damit es so aussieht, als würde da jemand sitzen, also so ganz so Asi bin ich dann auch nicht, ja, ich gucke nur ein bisschen böse. Und jetzt habe ich hier aber einen Trick bekommen, habe ich sowas zugeschickt bekommen. Es gab gar keinen Protest, ja, sondern eher noch Tipps, wie ich das, mein Spiel noch verbessere. Ich habe eine Nachricht bekommen, lieber Till, hier noch ein von mir entwickelter Trick, um in Bahn oder Flixbus den Platz neben sich nicht teilen zu müssen. Wenn jemand an der Sitzreihe vorbeigeht und interessiert neben dich guckt, exzessiv anfangen zu husten und Nase zu schnauben, zusätzlich ein bisschen elend reingucken. Eine weitere Variation ist einfach einen Mundschutz zu tragen. Vor allem in Zeiten von Corona ein garantierter Schutz vor Sitznachbarn.
Das ist nicht dumm. Das ist ziemlich klug. Das stimmt, ja. Also es klappt jetzt bei Corona natürlich sowieso im besten Fall. Ich glaube, der einzige Vorteil für asiatisch aussehende Menschen während der Coronavirus-Sache ist, dass sie ziemlich sicher einen einzelnen Platz in der Bahn bekommen und in jedem Bus und in jeder U-Bahn. So, das ist eine Sicherheit. Das finden, da freuen die sich auch oft gar nicht so drüber, weil sie das Gefühl haben, oh, sie werden irgendwie ausgegrenzt. Aber ja, man muss nehmen, was man hat, sage ich immer.
Ja. Ja.
So, ein weiterer Trick, den ich früher benutzt habe, ist, zieh dir die Schuhe aus. Sei sicher, dass sie nicht stinken, weil sonst nervt es dich selber, aber zieh dir die Schuhe aus und geh in so einen Sechserabteil. Die gibt's heute gar nicht mehr im ICE, ne? Ich fahre lange schon keine Bahn mehr, aber...
Doch, gibt's immer noch, klar.
Ja, zieh die Schuhe aus, leg die Schuhe auf den Sitz. Du bist in den allermeisten Fällen, hast du dann einen Sechserabteil ganz alleine nur für dich.
So, und jetzt ist natürlich keine gute Position, um zu sagen, was ich noch alles doof finde an anderen Leuten, die Bahn benutzen. Aber das ist mir jetzt so oft aufgefallen, dass Leute eklige Sachen essen. Also wieder so, also dass die da wird immer die Salami ausgepackt, dann gibt's immer, also dann gibt's so furchtbaren Stinkekäse. Ich mir denke so, nee, also Sushi maximal geht noch, alles darüber hinaus geht nicht.
Ja, dann
oder Butterbrot, auch noch okay.
Dass es überhaupt erlaubt ist, an einem Bahnhof ein asiatisches Nudelrestaurant aufzumachen, wenn du weißt, Menschen nehmen das mit in Züge und das riechst du immer und überall.
Ja.
Es sollte kein warmes Essen. Warmes Essen sollte an deutschen Bahnhöfen generell verboten werden.
Ja, du darfst es dann halt nur im Bordbistro essen, aber es sollte auch ein Eckchen geben im Bordbistro, vielleicht, wo du selbst mitgebrachte Sachen essen darfst. Das fände ich dann auch okay. Aber mit so einer Abzugshaube wie im Flughafen, weißt du, wo so geraucht wird, mit so einer extrem lauten Klimaanlage, die dir so fast so ein bisschen die Haare so zu Berge stehen lassen, weil das so saugt.
Ja, so wie es Handybereiche und Ruhebereiche gibt, sollte es Esser- und Nicht-Esser-Bereiche geben.
Genau, ein klassischer Mitesser-Bereich. Das finde ich gut. Wo denn, aber ich glaube, das ist auch so schön. Das ist einfach nur so ein Bänkchen, wo man sich ransetzt. Und da teilen dann auch Leute ihr Essen.
Musst du auch. Also wenn du da isst, dann musst du bereit sein, auch von anderen was zu probieren. Und du musst es auch weiter. Also jeder darf irgendwie sagen, Entschuldigung, das sieht ja unheimlich lecker aus. Könnt ihr mal ein Portionchen davon abreichen? Und dann musst du das auch machen.
Ja, genau. Das finde ich gut, oder?
Ja.
Essens, wie nennt man das? Wie nennt man das?
Also man nennt das normalerweise Restaurant.
Nein, aber wir haben auch einen coolen Namen, weißt du, so Foodsharing.
Es ist die Jazzkantine.
Das finde ich sehr gut. Ja, so, und da läuft dann auch Jazz.
Ja, ausschließlich.
Ja, genau, dann hörst du das Schmatzen auch nicht. Ja. So, das wäre doch mal eine Anregung für die nächste Bahnfahrt. Gehen wir jetzt mal in den politischen Salon, Moritz.
Ja, kann man machen. Gehen wir in den Salon.
Der politische Salon.
Ach, ja, du wolltest mit mir über was reden, ne, Moritz?
Ja, ich wollte, also ich glaube, für ganz viele Menschen ist das Thema im Moment, ja, also wenn man, ich weiß nicht, läuft erst in der Woche die Folge, ne? Es ist jetzt Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU, die war die Vorsitzende, aber nicht, das erste Mal war das nicht so, dass sie automatisch die Kanzlerkandidatin war, sondern das war einfach nur die CDU-Vorsitzende. Die hat jetzt über die letzten Monate sehr viele, in Eigenregie sehr viele Fehler gemacht. Jetzt ist die Frage, okay, wir brauchen einen neuen Nachfolger der CDU und in dem Fall wahrscheinlich auch gleich noch einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin. Und jetzt bringen sehr viele Menschen wieder Friedrich Merz aufs Tablett hier.
Ja.
Aber wir müssen jetzt nicht groß und breit erklären, warum wir für oder gegen Friedrich Merz sind. Es ist nur eine Sache, die in der letzten Zeit passiert ist, die ich heute kurz erklären möchte, weil es genial ist. Friedrich Merz hat am 21. Januar auf so einer Karnevalsfestivitätsbla und was er da gesagt hat ist, dass er die Digitalisierung sehr gut findet, weil man nicht mehr auf die Medien angewiesen ist als Politiker oder Politikerin. Er hat gesagt Politiker, nicht Politiker und Politikerin. Das ist ein ganz anderes Thema. Und sein Ansatz war, wir haben jetzt Facebook, wir haben YouTube. Das heißt, wir Politiker und Politikerinnen behalten die Deutungshoheit über ihre eigenen Worte. Du bist nicht mehr irgendwie was sagen und dann schreibt dann ein Journalist oder eine Journalistin und du kannst das sagen und dann geht das direkt an die Leute. Und das ist das Gute, dass wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr brauchen. Mhm. So, als das. Und das hat er gesagt in dieser Halle und das hätte an sich niemand interessiert. Das haben dann da irgendwie 500 Leute gehört und das war's. Und dann fing jetzt an, der Deutsche Journalistenverbund und alle Zeitungen zu schreiben, ach krass, guck mal, der Friedrich Merz hat gesagt, wir sind gar nicht mehr wichtig. Und darüber haben sie alle geschrieben. Und das war ein genialer Coup, weil er gesagt hat, guck mal, die öffentlich-rechtlichen Medien sind für uns nicht mehr wichtig, damit unser Name oft genannt wird. Also haben die öffentlich-rechtlichen Medien gesagt, guck mal, der hat gesagt, wir sind gar nicht mehr wichtig, damit sein Name genannt wird und haben seinen Namen genannt. Das heißt, sein Name wurde genannt, obwohl er gesagt hat, hä, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Siehst du diesen Kreislauf? Siehst du dieses Perpetuum mobile der Scheiße?
Ja, ich weiß nicht, ob das so geschickt ist, ehrlich gesagt. Und ich finde es grundsätzlich ein sehr beschissenes Demokratieverständnis.
Ja, natürlich.
Also die CDU versucht ja schon seit längerer Zeit irgendwie so einen Kanal aufzubauen, worüber dann einfach unkritische CDU-Nachrichten verbreitet werden. So, also alle Parteien probieren das, aber insbesondere die CDU, weil das dann natürlich ohne Kontrolle rausgeht. Also du bestimmst dann, wie du die Geschichte erzählst und keiner fragt mehr kritisch nach.
Genau.
Und das ist einfach das Gegenteil von Demokratie, weil du kannst nicht einfach nur irgendein Bla erzählen. Du bist immer geneigt, natürlich das unfassbar gut darzustellen, wie du arbeitest politisch. Und es wäre dann schön, wenn jemand vom WDR nochmal nachfragt oder wenn jemand vom NDR oder vom RBB nochmal nachfragt. Nee, Moment mal, aber das ist ja jetzt gerade Quatsch, was Sie sagen. Und wie wollen Sie denn dieses Ziel erreichen, was Sie da gerade vorgeben?
Genau. Ah, das Einzige, was mich daran aufregt, ist, dass diese ganze Presselandschaft einfach komplett mitgemacht hat. Dass du liest, okay, das hat er vor 500 Leuten gesagt. Er ist der Meinung, ja, aber über meinen Facebook-Kanal erreiche ich alle, die ich erreichen will. Hätte keine Zeitung irgendwas dazu gesagt, hätte das niemand mitbekommen, außer die Menschen da in dem Saal und die 43 Leute, die sich nochmal jetzt Friedrich Merz-Sachen auf Facebook angucken. Und nur dadurch, dass die beleidigt waren und meinten, oh, das kann er doch nicht sagen, ist er damit in die großen Medien gekommen. Hätten die gemeinschaftlich gesagt, ach so, du brauchst unsere Aufmerksamkeit nicht, ja, dann schreiben wir darüber nicht. Und dann ist es ungefähr so, als wäre das nie passiert, deine Scheißrede da.
Und dann wäre das genau der Effekt gewesen, den man hätte haben sollen. Nämlich er sagt irgendwas in diesem Saal und niemand interessiert sich dafür. Und so hat er das in die ganz großen Medien geschafft und trotzdem die Leute erreicht, die denken, oh, das stimmt, die Medien sind wirklich scheiße. Endlich sagt mal einer, dass wir die GEZ abschaffen sollen. Weil das waren ja die Menschen, die er anspricht. Das ist ja, das sind ja die Menschen, die er ansprechen will, weil er gemerkt hat, okay, ganz viele Leute sind kritisch der GEZ, also dem Rundfunkbeitrag gegenüber und den Medien und lesen das nicht mehr. Leute, ich bin einer von euch. Und das verbreitet und dem in die Hände spielen die Medien und der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Das ist einfach nur so unbeschreiblich mega dumm.
Ja, aber ich denke mir auch so, okay, aber kann man es ignorieren? Ich find's vor allem krass, dass irgendwie jetzt vor anderthalb, zwei Jahren eine Diskussion war, also ne, als Annegret Kramp-Karrenbauer gegen ihn angetreten ist. Ja. Und es wurde schon, also der Merz, der wird's machen. Und, oder? Er wurde schon richtig hochgejazzt. Und dann hat er verloren. Ja. So, und da, wo ich mir denke, so, ja, du hast ja schon mal verloren. Und die Frau, gegen die du verloren hast, gibt jetzt auf. Warum bist du dann automatisch wieder die Person, über die alle reden? Das verstehe ich nicht.
Ja, aber pass auf. Was seine zweite Aussage ja ist, ist, er hat damals verloren bei dieser Abstimmung, ne? Ja. Also die Partei hat abgestimmt und haben gesagt, ja, wir wollen AKK und nicht Merz. Das heißt, seine erste Aussage war jetzt, ja, ich finde das total wichtig, dass wir jemanden neuen finden. Wofür ich nicht so bin, ist eine Abstimmung. Also das finde ich nicht so gut. Ich fände es ja schon besser, wenn das einfach intern so bestimmt wird, dass ich das, also dass irgendjemand ist, dass irgendjemand das jetzt macht.
Ja, also er ist irgendwie so ein wandelnder Martin-Schulz-Effekt und zwar aber erst der Beweis, dass man den auch noch häufiger machen kann. Also ne, Martin Schulz war ja so, Martin Schulz wird irgendwie Spitzenkandidat der SPD. Die SPD-Werte waren kurzzeitig für ein paar Monate lang wieder so hoch, dass man sagen kann, die SPD ist eine Volkspartei. Wow. Und dann gab's den krassen Absturz. Und bei Merz ist es jetzt nochmal so, hat man so das Gefühl. Also Merz, also beziehungsweise es sind nur die Werte für Friedrich Merz. So, die jetzt wieder hoch sind. Und ich denke, so, ja, aber wie oft muss er denn noch auf die Fresse bekommen, dass wir jetzt mal feststellen, nee, der ist es vielleicht nicht. Ist so ein bisschen wie so ein Jürgen Klinsmann, finde ich. Wo du dir immer, ja wirklich, bei Jürgen Klinsmann auch so, wo die alle denken, so, oh, das ist, nee, das muss ein guter Trainer sein. Das muss ein Wahnsinnstrainer sein. Und er hat bisher nur, also ne, einmal 2006 Sommermärchen, wo sich danach auch alle gedacht haben, so, vielleicht war es eher Jogi Löw und nicht Jürgen Klinsmann. Sonst immer nur alles in den Sand gesetzt, dann irgendwie, okay, mal cool irgendwie den amerikanischen Fußball, aber wo auch niemand so richtig Plan hat, wo man auch ehrlich sagen muss, so ist er dritte Liga-Niveau auf Deutschland bezogen und sonst nie was gerissen, aber immer noch hoch gehandelt.
Nee, aber jetzt, wir bleiben bei Friedrich Merz. Ja. Ich glaube, sein großer Vorteil ist, es gab diese Abstimmung vor allem zwischen ihm, also Jens Spahn war auch dabei, aber ist ja Jens Spahn. Es war diese Frage, okay, Merz oder Karrenbauer und dann haben die gesagt, okay, wir sind knapp für Karrenbauer und jetzt ist die Wahrnehmung ist, ja, aber sie ist weg, ja, dann, ja, aber er, ihn fanden sie doch auch ganz okay damals. Und jetzt ist automatisch er der Nächste.
Nee, weil einfach nicht. Auch. Glaube ich nicht.
Für viele Leute in der CDU, glaube ich schon.
Röttgen hat sich jetzt noch bewerben. Also, es gibt jetzt, pass auf, es gibt Röttgen, Laschet.
Es gibt auch Spahn.
Spahn und ihn. Und ich glaube, es wird Armin Laschet. Kennst du Armin Laschet? Das ist der NRW-Ministerpräsident. Ja. Der guckt ja immer so nett. Der hat so was Karnevalsmäßiges. Der redet auch so ein bisschen, ich weiß es gar nicht, so rheinländisch oder so ein bisschen?
Nur so ein ganz bisschen.
Also ein bisschen, aber nur so ein bisschen
angehaucht. Aber so, dass man irgendwie denkt, ja, man hört das, aber alle anderen verstehen ihn trotzdem noch.
Genau.
Ja.
Und das ist so die pure Volksnähe. Ich glaube, danach sehen sich die Leute wieder. Ich glaube, der wird's. Ich glaube, mega geil vernetzt in der Partei.
Ja,
deswegen die größten Chancen.
Das Wichtigste ist ja, dass die Partei dich aufstellt. Also du brauchst halt einfach die Freunde. Und was Merz damals hatte, ist Schäuble, der gesagt hat, das ist mein Mann, Merz ist der Beste. Und jetzt haben sie gerade, ich habe das Interview gerade gelesen, sie haben gerade nochmal Schäuble gefragt, ja, und für wen sind Sie? Und er meinte, nee, ich werde jetzt nicht auf irgendwas antworten. Das, nee, das wird alles, wir gucken. Wir gucken mal.
Ja, du willst auch nicht die ganze Zeit der Typ sein, der immer auf den Falschen setzt. Also an seiner Stelle würde ich auch sagen, nee, wir gucken mal und dann wird's einer und dann sagt man, da habe ich schon gesagt. Ja. Es wird auf jeden Fall spannend. Also ich kann mir niemanden von denen vorstellen tatsächlich, dass er Bundeskanzler wird. Aber konnte man...
Es gibt keine Angela Merkel 2.0.
Genau. Aber man konnte sich das auch bei Angela Merkel nicht vorstellen. Man brauchte ja 3-4 Jahre, um zu akzeptieren, dass die das jetzt offenbar wirklich ist. Ja. Oder? Also es war wirklich so, und am Anfang noch ganz viele Witze und so über die gemacht und dann war es irgendwann so, ja okay, dann ist sie das jetzt. Deutschland ist einfach so mega schwerfällig. Ja. Also es ist so wirklich so, und wenn Deutschland dann aber sich mal an jemanden gewöhnt hat, dann ja. ist so, nee, dann macht es doch bitte die nächsten 20 Jahre, ja. weil wir wählen echt ungern jemand Neues.
Ja, und jetzt ist das so, ach, die ist jetzt echt weg, ne? Aber also die meinen das auch ernst. Die kommen auch, oh shit, jetzt brauchen wir jemanden neuen. Jetzt braucht man erstmal 3-4 Jahre, um sich zu entwöhnen, dass es nicht mehr Angela Merkel ist. Weswegen das auch nicht dumm war von ihr, was alle jetzt immer sagen, oh, dass sie frühzeitig gesagt hat, sie macht das nicht mehr. Es ist so, nee, das ist schon schlau, weil ja auch klar war, Alter, die haben sich alle an mich gewöhnt. Du musst den jetzt, die müssen erstmal
lange Abschied nehmen.
3-4 Jahre klarkommen, dass ich das nicht mehr bin.
Oder ich habe mir auch gedacht, Angie sagt, nee, wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich mach's doch noch weiter. Die ganzen Leute, die jetzt aus ihren Löchern kommen und sagen, nee, ich will das. Und das wäre so witzig. Wisst ihr was? So geil. Also ich meine, wir haben ja jetzt schon eine Nachfolge gehabt. Das hat ja offenbar nicht so gut geklappt. Wisst ihr was? Ich mache jetzt erstmal wieder Parteivorsitz und dann gucken wir doch einfach mal.
Wenn ihr mich jetzt unbedingt braucht, dann sag ich ja nicht Nein zu Deutschland.
Genau. Das fände ich sehr, sehr schön. Das war der politische Salon. Ich denke, ihr seid jetzt wieder top informiert. Ihr geht jetzt wieder top informiert in die Woche.
Till, ich habe das Gefühl, du spielst reich schon so ein bisschen.
Warum?
Wir sitzen hier bei Till in der Küche und was Till zum Beispiel hat, ist ein kleines pastellgrünes Gerät. So ein Eierkocher.
Ja, ey, wirklich, das ist jetzt für dich so ein Zeichen für Reichtum, wirklich, oder was?
Der feine Herr, ja klar, der kleine Mann von der Straße nimmt einen Topf zum Eierkochen. Da gibt's auch ein eigenes Gerät für. Sag mal, es ist doch nicht klar, natürlich gibt es Töpfe, die mit Eiern in Verbindung kommen, aber ich meine, wir sind ja nicht bei Armen, wir sind nicht bei Hempels unterm Sofa hier.
Das ist ein 20-Euro-Eierkocher. Das kannst du mir wirklich keinen Strick draus drehen. Das ist ja auch ökonomischer.
Es geht nicht um Geld, es geht darum, dass deine Wahrnehmung sich verschiebt und du denkst, nee, das brauche ich. Nee, das ist eine ganz wichtige Nummer, ist, dass der Eierkocher, dass der da ist.
Ich mache mir halt häufiger Eier, Moritz. Und,
weil du jetzt Sport machst, oder?
Ich mache jetzt, ja du, ich bin jetzt gerade in der Aufbauphase, ich kann es euch sagen. Ja.
Trinkst du auch so Shakes?
Nee, da eben nicht, aber ich brauche schon meine 2-3 Eier am Tag, selbstverständlich. Und ich mache mir jetzt so oft Eier, dass ich mir denke, so ja, der Kocher macht total Sinn, es geht schneller und mit weniger Wasser. Und der Umwelt zuliebe mache ich das natürlich.
Aber du verbrauchst das so nicht dein Ernst.
Warum denn nicht?
Wenn du das Umweltargument, ne, dann machst du den Nudeln und schmeißt dazu noch 3-4 Eier da rein, wenn das sowieso kocht. Das ist dein Umweltding.
Wieso muss ich mir denn Nudeln machen?
Ja, weil du kochst wahrscheinlich in deiner Küche, kochst nur Eier, ne? Der Herd ist nie an. Das einzige elektronische Gerät, was hier funktioniert in deiner Küche, ist der Eierkocher, die Kaffeemaschine und der Dildo.
Welcher Dildo? Das ist ein Stabmixer, Moritz.
Ah, oder der Stabmixer. Was machst du mit dem Stabmixer?
Ist einfach gut, jemanden zu haben.
Ich püriere die Eier.
Ich püriere manchmal. Nee, manchmal wird püriert. Nee, ehrlich gesagt, den habe ich noch nie benutzt. Aber mir wurde jetzt gesagt, ich soll einen haben.
Wer kam und meinte, sag mal, Entschuldigung, hast du überhaupt keinen Pürierstab? Du widerst mich an.
Meine Freundin hat das gesagt, genau so hat sie es gesagt.
Ja?
Ja. Und weil sie hat gesagt, man kann da super Suppen mitmachen und man kann da raffinierte Dinge mitmachen. Und ich bin schon gespannt, wenn sie das nächste Mal die Küche betritt, ich werde sie sofort verhaften und ihr so einen, und ihr den so, Pürierstab in die Hand drücken.
Machst du das oder liegt denn da einfach ein Pürierstab?
Sag mal, guck mal hier, hast du schon auf den Tisch geguckt, hier mehrere Stufen? Hat er ja.
Und? Liebst du mich ein bisschen mehr nun?
Ja. So, nein, also das habe ich gehört. Das ist ja wirklich, ich freue mich schon drauf. Zum Beispiel habe ich gegessen neulich Brokkolisalat.
Das ist ja
total lecker. Du, das ist ja erfrischend, Moritz.
Das ist ja aber ökonomisch unheimlich dumm gedacht.
Warum?
Du weißt ja auch, du willst deine Freundin beeindrucken mit so einem scheiß Pürierstab. So. So, das ist ja schon wichtig.
Ja, ich glaube,
eure Beziehung ist eine ganz komische Beziehung,
absolut,
überhaupt keine Frage.
Nee, so, klar. Aber es läuft eigentlich nur um Materielles. Ja, sie ist total, dieser Pürierstab sind wieder 3 Monate länger, die sie mit mir zusammenbleibt.
Aber ich meine, du willst ja beeindrucken, weil du willst ja irgendwann, das ist ja was Ernstes. Sonst würdest du nicht, das ist eine Frau, für die kaufst du auch einen Pürierstab.
Absolut.
So. Das heißt, früher oder später wollt ihr ja auch zusammenziehen. So, und auf einmal habt ihr 2 Pürierstäbe. Ja, was ist denn dann los?
Ja, dann wird auf jeden Fall der von ihr weggegeben, weil meiner besser ist.
Ja, aber dann ist es auch viel schlauer zu sagen, dass sie sagt, oh Mann, du hast doch gar keinen Pürierstab. Und dann sagst du, das stimmt, wollen wir ein Haus kaufen?
Moritz, niemand kann es so schnell machen wie du. Du bist einfach, du hast einfach nach 3 Monaten deine Freundin geschwängert und dann habt ihr geheiratet.
Waren 2 Monate.
So, es waren 2 Monate. Und den Rekord hast du jetzt eh schon aufgestellt. Jetzt kann ich normal machen, denke ich mir. Du hast eh schon alle Rekorde gewonnen. Ich habe jetzt neulich mich bei einer Freundin informiert, die hat geheiratet nach 5 Monaten. 5 Monate nach dem Kennenlernen. Warte.
Ja, ich war schneller.
Ja, genau. Und da habe ich mir gedacht, so, also die Medaillen sind eh alle schon geholt. Jetzt kann ich es ganz ruhig angehen. Also es wird jetzt auch wahrscheinlich die ersten Leute geben, so hier aus Berlin, die Kinder kriegen. Also ich muss mir da gar keinen Stress machen. Ich kann das ganz normal, ich ziehe das ganz normal durch, wie man es so macht.
Erstmal Pürierstab und dann Ring, oder was?
Nee, erst ein Pürierstab, dann der Schnellkochtopf. Oder ein Schnellkochtopf, so, aber ein Schnellkochtopf ist schon sowas, würdest du sagen, so, das ist schon eine Nummer, oder? Dann ist richtig ernst, finde ich.
Ja, aber also du kaufst das ja für sie.
Ja.
Also wenn du jetzt irgendwie mit, oh, das ist doch ökologischer. Ja, warum bringt sie nicht ihr scheiß Pürierstab mit hierher, wenn sie der Meinung ist, sie möchte dir hier ein Brokkolisüppchen machen?
Ja, aber dass sie dann immer ihren Pürierstab mitnehmen muss, das ist ja auch mal schön, das vor Ort zu haben, dass man also mal
spontan. Also für alle, die jetzt einschalten gerade erst, Pürierstab ist keine Metapher für irgendwas.
Es ist wirklich ein Pürierstab.
Okay, es geht nicht, oh, ich habe meiner Freundin mal meinen Pürierstab auf den Tisch gelegt, damit sie da mal irgendwas mitmacht.
Es ist ein Pürierstab. Ja, es ist ein reiner, es ist ein Häcksler.
Auch das also, ist keine Metapher für Tills Penis. Es ist nicht, er nennt sein eigenes Glied nicht den Zerhäcksler.
Nee, das wäre furchtbar.
Wie nennst du deinen eigenen Penis?
Ben.
Ben oder Bernd?
Nee, Ben.
Ben, das ist der Ben.
Ja, oder? Hast du keinen Namen?
Doch. Nein.
Nein?
Ich hab doch keinen Namen für meinen Pimmel.
Echt nicht?
Nee.
Aber wie redest du denn der Lala an? Also gibt es gar keine Gespräche, so morgens, man steht auf und denkt so, ach, du bist auch schon wach.
Ja, irgendwie so. Nee, du nicht, wir sitzen Nein. uns.
Du hast so wenig Kontakt, ne? Man schüttelt sich ab und zu die Hand, aber sonst hat man keinen Kontakt zu
dir. Wir haben uns von Anfang an entschieden, wir möchten einen respektvollen Umgang mit untereinander bewahren.
Ja. Gibt es sonst noch was, wo du sagen würdest, außer dem Schnellkochtopf, da wird's ernst? Wenn man das gemeinsam kauft vielleicht sogar, das ist dann wirklich ein Zeichen. Da ist ein Zeichen, da ist man ganz nah beieinander.
Windeln.
Ja, schon, oder?
Ja, schon.
Aber das dauert ja wirklich lange. Also hoffentlich. Toi, toi, toi.
Wenn man anfängt, sich die Wickelunterlagen anzugucken, dann merkst du, ja, ich glaube, wir ziehen das hier durch jetzt.
Ach so, für ein Kind jetzt. Ich dachte für später. So Inkontinenzwindeln.
Du meinst so Möbelstücke, ne?
Ja, Möbelstücke oder so Küchengegenstände, wo man weiß, so, also, weißt du, du kaufst ja mal zusammen einen Türstopper. Würde ich sagen, ja.
Dein Szenario ist ja, man hat immer noch 2 getrennte Wohnungen.
Ja, genau. Aber das ist sozusagen.
Nee, ich glaube, dann finde ich nicht, weil dann ist es so, nee, solange du 2 getrennte Wohnungen hast, ist es halt irgendwie so, ja, ey, das hat meine Freundin mit ausgesucht, also meins. Also, das ist ja nicht so, dass wenn ihr euch trennt, nehmt sie das Sofa nicht aus seinem Wohnzimmer mit. Mhm. So, also das ist, glaube ich, wenn man anfängt zu sagen, sobald man irgendwie sagt, okay, wollen wir mal zusammen nach Wohnungen suchen? Mhm. Das ist, glaube ich, der Schritt von, okay, ja, krass.
Okay, aber das reicht ja immer noch nicht, ne? Selbst wenn du zusammen in der Wohnung wohnst, ja? Das heißt trotzdem nicht, du bist jetzt ewig mit der Person zusammen. Was würdest du sagen? Aber ich glaube dann, wenn man eine gemeinsame Wohnung hat, eine gemeinsame Anschaffung. Welche gemeinsame Anschaffung würde für dich heißen, das ist eigentlich kurz vor einer Hochzeit? Gibt's sowas?
Waschmaschine.
Ja, ne?
Weil das ein Punkt ist, wo du denkst, boah, Alter, das teilen wir nicht auf. Ist ja auch voll schwer, hier wieder rauszukriegen. Mhm. Nee, jetzt bleiben wir zusammen.
Ja, oder?
Genau. Also zumindest, solange die Garantie noch Bestand hat.
Ja, also ich würde auch sagen, je schwerer die Waschmaschine, desto länger dauert die Beziehung.
Ja, und ich glaube, der Garantiebereich für eine Waschmaschine ist auf jeden Fall der Garantiebereich für eure Beziehung.
Ja, ne?
Und danach kann man wieder neu verhandeln. Ja. Nehmen wir eine neue Waschmaschine oder trennen wir uns?
Genau. Was habt ihr für eine Waschmaschine? Habt ihr eine Waschmaschine?
Ja, das war das Erste, was wir gekauft haben.
Wirklich?
Natürlich, Waschmaschine und Geschirrspüler.
Wie lange ist der Garantie drauf?
Der ist schon lange vorbei. 2 Jahre alt, ne? Wir sind seit 6 Jahren verheiratet, also wir haben schon die zweite Spülmaschine. Wir sind so richtig, wir sind schon alte Leute fast.
Ja. Ich glaube, eine Anschaffung ist dann noch vielleicht so ein Kühlschrank, oder?
Ja.
Und dann, wie habt ihr das?
Ich glaube, für viele ist es Sofa, weil Sofa ist für viele das Zeichen von, ey, das ist das Zuhause, ich fühle mich auf diese Art von Sofa wohl, die andere Person fühlt sich auf einem Sofa wohl, jetzt müssen wir gemeinsam ein neues Sofa zu Hause finden und ich glaube, das ist, da trennen sich auch viele.
Genau. Also das ist tatsächlich über den Sofakauf.
Ja, weil du merkst, du bist so ein Ledertyp und du bestehst auf Leder. Ja, Entschuldigung, ja, aber
ich
dann
sucht mir
jemand Neues.
Nein.
Kann ich nicht.
Ich finde es nämlich auch ganz komisch, ehrlich gesagt, Leder. Es ist immer kalt.
Ja.
Es sieht komisch, also weißes Leder geht sowieso gar nicht. Das wird ja ganz schnell dreckig.
Das sind kranke Menschen. Das sind Menschen, bei denen ich denke, ja, auf jeden Fall haben die Leichen im Keller.
Und selbst so Cognac Braun.
Im Sofa wahrscheinlich sogar.
So Cognac Braun sieht schön aus, würde ich auch haben, aber nur als Zweitsofa, weil das ist ja kein Sofa, wo du richtig dich drauf flätst.
Nee, das ist so ein Sofa, das stellst du in den Flur.
Ja, genau.
Rein, damit der Postbote siehst, dass du Geld hast.
Ja, irgendwie so, oder?
Ja.
Oder so nochmal für eine Party oder so ist auch geil, man sitzt so irgendwie nett beieinander, aber es ist kein geiles Sofa, um drauf zu liegen.
Nein, auf gar keinen Fall.
Das muss mit
nie
Stoff sein.
Nie Leder.
Genau. Ja, und das war's dann mit Talk ohne Gast, mit diesen Einblicken. Das war jetzt ein richtig komischer Ritt, oder?
Das war richtig
so ein Podcast.
Genau, Politik, Penis, bis zum nächsten Mal.
Ja, Mensch, vielleicht schickt ihr uns euer Lieblingsgericht, was man gut pürieren kann. Das würde mich noch freuen. Oder, Moritz? Da hätte ich Spaß dran.
Nee, ich will wissen, was für Sofatypen ihr seid. Bitte fotografiert euer Sofa und schickt es mir auf Instagram.
Genau, und mir bitte Rezepte, die man gut mit einem Pürierstab machen kann.
Geil.
Wir
Zieht
hören uns
alles rein, was Charlotte Roach jemals machen wird. Es ist so gut wie noch nichts dabei gewesen, was nicht mega geil war.
Das versüßt euch die Wartezeit auf den Podcast, der in 2 Wochen wieder erscheinen wird. Bis dahin, gute Zeit. Tschüss.
Talk ohne Gast.
Talk ohne Gast.
Talk ohne Gast. Mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB.